Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas.
Wir müssen uns beeilen.
Wir haben es eilig. Wir haben noch
keine Zeit. Ja, ganz schnell müssen wir uns alles durchmachen. So 5 Minuten.
Okay, 5 Minuten. Dann lass uns gleich zum Gadget kommen.
Nee, zur Erläuterung. Ich habe hier... Obwohl, ich hatte es, glaube ich, nicht getwittert, gell? Wir hatten nur per DM oder so Kontakt.
Wir hatten nur per DM Kontakt.
Ja, genau. Ich habe ja technische Probleme mit meinem Mac Mini. Anscheinend haben sie USB-Ports aufgegeben. Ich hatte ja beim lustigen Booten am, heute haben wir Freitag, Mittwoch war es, gell? Mittwoch war es schon. Genau, wir haben versucht, am Mittwoch ist ja so eigentlich unser regulärer Aufnahmetag. Hatte ich nur grauen Bildschirm beim Starten. Und wie sich dann herausgestellt hat, waren die USB-Geräte dran schuld, beziehungsweise nicht die Geräte jetzt an sich, sondern anscheinend die USB-Anschlüsse am Mac. Und FireWire geht soweit, Thunderbolt geht soweit, nur USB verursacht dann beim Booten leider, dass er irgendwie halt hängen bleibt. Toter, grauer Bildschirm, beziehungsweise Mauszeiger hatte ich einmal noch, aber das hilft mir ja auch nicht weiter. Das Problem konnte ich jetzt etwas lösen, indem ich mein USB-Device über ein Thunderbolt-Hub angeschlossen habe. Das geht soweit. Ich hoffe mal nur auch auf Dauer. Ich habe hier alles so positioniert, dass ich nach Möglichkeit an keinen Kabeln wackel oder wackeln werde jetzt während der Aufnahme. Nicht, dass da irgendwas passiert. Audio-Device ist ja FireWire, geht auch ohne Probleme. Testaufnahme hat auch funktioniert, haben wir auch schon probiert. Und ich hoffe mal, dass das jetzt die Aufnahme und den Upload durch keine Zicken macht.
Ja, das hoffe ich auch, weil das wäre ziemlich doof, wenn man jetzt ins Leere aufnimmt oder quasi für das Daten-Nirvana aufnimmt.
Ja. Ich wollte heute eigentlich noch einen Termin mit Apple machen. An der Genius Bar, aber bin irgendwie nicht dazu gekommen, muss ich dann Montag mal gucken. Problem ist an der Sache nur, ja, wenn ich den hinbringe, wie lange wird es dauern? Das ist ja immer so eine Sache. Ja. Es ist ja keine Garantie, dass du das halt auch gleich wieder mitnehmen kannst. Deswegen mal gucken, wie wir dann so die nächsten Termine hinkriegen mit der Aufnahme. Oder aber so lange Risiko eingehen, bis halt gar nichts mehr geht. Könnte man auch machen.
Und die Frage ist halt, wenn du einen Termin hast, ob sich das überhaupt noch lohnt, das Ding zu reparieren. Wenn das Logic Board
getauscht werden muss, ja, dann wird es Zeit für eine andere Lösung.
Genau. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass Apple mit einem neuen Mac Mini um die Ecke kommt, ne?
Muss nicht unbedingt ein Mac Mini sein. Es gibt ja auch ein paar schöne Neuigkeiten jetzt zum 13er MacBook Pro.
Ja. Mhm. Und ich glaube, das wird auch so unser zentrales Thema der heutigen Sendung, die neuen MacBook Pros. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen, über das, was wir so wussten. Ja. Aber es haben sich noch ein paar neue Dinge herausgestellt. Genau. Und iFixit hat die Dinger mal wieder zerlegt. Und das Erste, was denen aufgefallen ist, es befindet sich eine Silikonschicht zwischen Tastatur und zwischen dem Gerät an sich, also sie nennen es Silikonmembrane, das ist wohl so das Wort, was derzeit geprägt worden ist, und diese Silikonmembrane sollen quasi so eine Art Krümelschublade sein, wo sich dann die Krümel halten sollen und wo sie dann nicht bis zur Tastatur vordringen sollen und quasi das Verklemmen oder das Nicht-Funktionieren der Taste, also vorbeugende Silikonschicht sozusagen. Und Apple hat dieses auch bestätigt, denn es gibt ein internes Dokument, was an autorisierte Servicepartner geschickt worden ist, wo dort ganz eindeutig drin steht, dass quasi diese Silikonmembrane dafür da sind, dass das Gerät quasi vor Krümel, vor Staub, Partikel geschützt werden soll und langlebiger sein soll, zumindest die Tastatur. Und
ja, was ja anscheinend auch der Fall ist, ist, dass es ein bisschen geräuschdämpfend wirkt. Die soll auch noch mal ein bisschen leiser jetzt sein aufgrund von dem Silikon.
Ja.
Und genau. Was ich jetzt heute gelesen habe, gerade noch dazu, ist, dass Apple davon ausgeht, dass in Zukunft weniger komplette Tastaturen bzw. Topcases getauscht werden, sondern wieder vermehrt, wenn halt irgendwo eine Taste klemmt, einzelne Tasten. bin ich auch mal gespannt, inwieweit das sich ja dann so bei Reparaturen ergibt, beziehungsweise dann auch vor Ort direkt gemacht wird, dass da einzelne Tasten anscheinend getauscht werden können oder werden in Zukunft.
Ja, allerdings ein kleiner Wermutstropfen, als hätte ich es geahnt. In der letzten Sendung habe ich ja noch gesagt, ich hoffe, dass die dritte Generation, also die wir jetzt in den 2018ern vorfinden, also die Butterfly 3 wäre das dann, ja auch im Austauschprogramm drin ist. Und das ist nicht der Fall.
Hatten wir da nicht schon drüber gesprochen?
Nee, hatten wir nicht. Ich habe gesagt, ich hoffe ja, dass es so ist, aber das hat sich zum damaligen Zeitpunkt, also letzte Woche, noch nicht bestätigt gehabt. Und da gab es halt noch keine Informationen zu. Und Apple hat auch jetzt ein Statement rausgegeben, dass diese Butterfly 3 exklusiv für die neue 2018er Gerätegeneration ist.
Genau,
die finde ich ein bisschen schade.
Ja, aber es gibt ja neue Mainboards, Schraubenpositionen etc. bei den neuen Geräten. Das wird es wahrscheinlich inkompatibel auch machen. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie anhand der neuen Tastatur oder beziehungsweise die alten Geräte auch mit der neuen Tastatur ausstatten würden und darüber dann halt die Tastaturen entsprechend auch austauschen könnten, wenn es halt zum Servicefall käme bei den alten Geräten. Machen sie aber nicht, ja. Du wirst weiterhin in den, beziehungsweise sie bieten die neue Tastatur auch nur in den neuen Geräten an. Ja. Und dadurch wird sie halt, oder kann sie nicht runtertropfen in die bei Reparaturen oder im Servicefall dann auf die alten Geräte. Ist schade, aber ja.
Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie es irgendwie hinbekommen hätten, diese Silikonschicht auch in die alten oder in diesen Servicebereich mit reinzubringen. Sicherlich wäre es irgendwie möglich gewesen. Hätten sie zwar wahrscheinlich zwei komplett neue Tastaturen aufgrund, wie gesagt, des Mainboards, der Schrauben oder des Topcases, das ist ja quasi eine ganz neue Einheit, hätte man irgendwie hinbekommen können, denke ich mal.
Hätte man, ja.
Aber wahrscheinlich ist der Aufwand auch größer, als jetzt quasi so ein Reparaturprogramm durchzuziehen und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kunden mehrmals dort zu sehen, der mehrmals Tastaturprobleme hat.
Naja, in Bezug auf das 2000, auf das neue 15er Pro, nicht 2018, 15er Pro, hatten wir ja auch über den Speicher gesprochen, den 32 GB RAM, ja. Wo ich ja noch gesagt hatte, wenn man sich das Gerät kauft, ja, trotz des Aufpreises wäre es eigentlich sinnvoll, gleich zu den 32 zu greifen, wegen Nachrüstung bzw. Wiederverkauf. Da hatte ich die Woche auch einen Blogbeitrag gelesen, wo jemand gesagt hat, die 32 wären ja dann auch wirklich nur was für Pros und das Gerät generell ist ja ein Pro-Gerät, richtet sich eindeutig auch vom Preis her, wenn man es mal konfiguriert, wir hatten ja drüber gesprochen, an Pros, wobei es ja auch den einen oder anderen Semi- bzw. Nicht-Pro gibt, der dann trotzdem zu dem Gerät greifen wird. Und da hat er gesagt, ja, 16 GB würden vollkommen ausreichen. Mit der Empfehlung bin ich nicht so glücklich, die macht mir Bauchschmerzen, weil gerade, wie gesagt, beim Wiederverkauf, gerade wenn du da eventuell einen Pro auch hast, der Interesse an dem Gerät hat, machen 16. Wie gesagt, du kannst es nicht nachrüsten, keinen Sinn. Ja, also wenn man das Gerät kauft, sollte man auch zu den 32 greifen. Na, klar kannst du von mir aus gerne ein bisschen Geld sparen, aber das macht in dem Fall meiner Meinung nach keinen Sinn. Ja. Und ich habe da auch entsprechend einen Kommentar hinterlassen, weil wenn sich jemand das Gerät leisten kann oder leisten will, dann soll er dann auch nochmal entsprechend länger sparen auf die 32, weil selbst wenn du heute sagst, du brauchst es nicht, ja, und das Gerät ist auf mehrere Jahre geplant, wenn du das vielleicht auch wirklich überwiegend privat nutzt, dann sollte man vielleicht doch in den Apfel dann beißen.
Das sehe ich hundertprozentig genauso, weil es ja auch, wie wir schon oft gesagt haben, der MacBook-Nutzer an sich, der behält ja die Geräte recht lange und arbeitet ja recht lange mit den Maschinen und macht ja mehrere Betriebsgenerationen durch sozusagen und man weiß ja halt nicht, wie performancehungrig die nächsten Systeme werden oder was man vielleicht noch im Laufe der Zeit mit dem Gerät einstellen will. Und wenn man nicht mir mal die Aufpreise angucke, ist der Arbeitsspeicher noch eines der kleineren Aufpreissummen.
Ja, genau.
Und
SSD ist wesentlich problematischer, ja.
Genau,
Storage kann man
über Thunderbolt 3 lösen, sage ich jetzt mal. Ja.
Ich habe mir jetzt iFixit nicht angeguckt, aber die SSD kannst du wahrscheinlich auch nochmal nachrüsten, oder?
Das habe ich jetzt nicht daraus entnehmen können. Ich gehe mal davon aus.
Okay, gefährliches Halbwissen.
über die Brücke möchte ich jetzt nicht gehen.
Ja, okay, müssen wir nochmal nachgucken. Aber in der Vergangenheit war es ja durchaus so, dass du die Riegel tauschen konntest. Und je nachdem, welche Konfiguration du bestellt hast, zum Beispiel, du hast dir die 2 Terabyte gegönnt und möchtest dann aber vielleicht nach einem Jahr oder so auf die 4er wechseln, könntest du die 2 Terabyte auch nochmal gebraucht verkaufen und wie gesagt, finanzierst den Rest dann quasi nach, ja, den Aufpreis zur 4 oder zu 3. Könnte man auch machen, wobei, auch da hatten wir gesprochen, so wie es auch tut zu den 2, ich würde wahrscheinlich nicht die 1 Terabyte nehmen, wenn ich das Gerät shoppen würde. Ich würde wahrscheinlich auch eher zu den 2 Terabyte greifen.
Ja.
Und dann halt im Gebrauchtmarkt nur die SSD verkaufen, könnte eventuell auch schwierig werden.
Das könnte schwierig werden.
Wobei, also, wenn jemand wirklich so konfiguriert mit 1 Terabyte und du kannst da im Gebrauchtmarkt am Gerät ein Schnäppchen machen, dann kannst du auch, wie gesagt, die 2 Terabyte nochmal eventuell nachrüsten. Ja. Vorausgesetzt, ja, also du hast halt das Gerät an sich günstig gekriegt. Ja.
Und vor allen Dingen, wenn es der einzige Rechner ist und man jetzt nicht noch einen stationären Rechner hat, dann sollte man sich ja wirklich genau überlegen, in welche Speichergröße man reingeht. Wenn ich mir jetzt das Gerät kaufen würde, würde ich mit 1 Terabyte vollkommen hinkommen, weil ich ja noch ein stationäres System habe und auch kein Problem habe, eine externe SSD anzuschließen. Also mir persönlich würde es ausreichen, weil ich auch keinen Videoschnitt damit mache, keine riesen Dateimengen mehr ertragen muss. Das sieht bei mir etwas anders aus.
Ja, dann ist die Frage, inwieweit das 13er eventuell ausreichen würde. Und bei dem 13er Pro haben wir ja jetzt die News gerade gesehen, dass alle Thunderbolt-Ports in Zukunft die volle Geschwindigkeit haben.
Ja, genau.
Und das ist ja auch wieder mal ein Argument für das Gerät, wo man vorher gesagt hat, okay, klar, wenn ich damit mit dem Kompromiss vorher habe leben können, okay, klar, kein Thema. Aber wer sich aus dem Grund einen 15er angeschafft hat, beziehungsweise damit geliebäugelt hat, einen 15er zu kaufen, für den ist natürlich jetzt mit dem 13er eventuell auch wieder so weit alles im Reinen, ne?
Ja, wer jetzt zum Beispiel nicht mehr als 2 Terabyte SSD braucht, ein 13er, kommt damit wunderbar hin.
Ja. Ich sage ja, wo halt der Grund gewesen wäre, er will halt dann an Thunderbolt-Ports den vollen Speed haben.
Genau.
Dann gehe ich davon aus, dass der Rest vielleicht okay gewesen wäre. Ja, dann kann es, wie gesagt, dann ist das vielleicht jetzt.
Hätte das Gerät zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt das schon gehabt, hätte ich mir definitiv einen 13er geholt, weil das war für mich so der Punkt, kein 13er zu nehmen. Und wie gesagt, das 13er ist sehr interessant geworden. Wir haben jetzt endlich Quad-Core und von daher volle Thunderbolt-Performance. Das macht einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck.
Ich muss mal mit meiner Haushaltskasse sprechen. beziehungsweise mir das mal reiflich überlegen, weil das könnte eventuell so ein Mac Mini-Nachfolger werden. Ich will ja die letzten Jahre schon immer mir auch mal wieder was Portables kaufen. Konnte es bis jetzt allerdings nicht so recht rechtfertigen und ein MacBook war mir dann doch ein bisschen zu underpowered. Huch, Bildschirm tot. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Okay, dann war es nur der Monitor aus. Warte mal, da muss ich gerade mal hier was klicken. Peng. Puh, ich habe eben schon gedacht, der Rechner hätte sich verabschiedet. Ach, mein Herz. Das kann man mit mir doch nicht machen.
Wenn du vom neuen Rechner redest, dann regiert er natürlich zickig. Dann
sagt genau. Okay, das wäre es jetzt gewesen.
Ich schalte mich jetzt mal ab.
Ja, genau. Dem zeige ich es jetzt. Und stürzt sich in den Tod. Nee, alles in Ordnung. Solange der Mini funktioniert, ist ja alles okay.
Ja, das sagst du jetzt nur, damit er sich wieder beruhigen soll, der Rechner.
Boah, Mann, mein Herz. Live dabei, wenn Thomas tot vom Stuhl fällt.
Wir haben gerade mit der ganz heißen Nadel, im wahrsten Sinn des Wortes.
Oh Mann, Freunde.
wie gesagt, das ist ein wirklich schönes Gerät geworden, der 13. Ja.
Vor allem, ich bin ja jetzt der Touchbar auch nicht so abgeneigt, von daher.
Ja, okay, ich meine, du musst es ja nicht benutzen. Das ist halt
ja, okay, ich würde sie schon benutzen, weil Escape und ab und zu meine F-Taste brauche ich ja schon. Ja.
Touch-ID
brauche ich. Ob ich die natürlich dann mit irgendwelchen Programmen oder so natürlich ausreizen oder ständig nutzen würde, ist halt die andere Frage. Aber wenn ich zu Hause am Arbeiten bin, hätte ich wahrscheinlich den externen Monitor dran.
Ja, das
und daher wäre die Touchbar außen vor.
Ja, eben. Ja, also ich hoffe ja auch jetzt, die Tastatur ist jetzt endlich abgehangen und man hat natürlich jetzt was Solides.
Ja, das wird der Langzeittest dann zeigen. Ja.
Ja, da sind ja so einige Leute immer noch sehr, sehr skeptisch. Naja, gut, gebranntes Kind scheut das Feuer.
Ja.
Das ist halt so. Aber es gab noch ein paar andere Neuigkeiten zu dem Gerät, was sich verändert hat, zumindest was sich auch auf dem 13er oder was sich auf das 13er bezieht. Wir haben einen etwas größeren Akku und dadurch, der Akku ist auch ein bisschen schwerer geworden, aber das haben sie an anderer Stelle wieder eingespart. Das heißt, der neue Akku wiegt 232,7 Gramm und der alte Akku hat 196,7 Gramm gewogen. Ja, das soll jetzt angeblich ein bisschen mehr Performance bringen, was die Akkulaufzeit betrifft.
Das kannst muss man du halt dich, sehen. Ja, kannst du dich noch erinnern, was von deinem ersten transportablen Gerät der Akku gewogen hat?
Nee, kann ich mich nicht. Ich habe es noch abgelesen bei iFixit. Ich hätte sonst auch nicht gewusst. Ich fand aber so toll, dass die das genau auf die Komma 7 da gewogen haben. Und das ist, ich vermute mal nicht, dass die Akku-Performance länger sein wird, weil das Ding hat ja ein True-Tone-Display und da befinden sich ja mehrere Sensoren im Display. Und True-Tone ist natürlich auch ein Akkuschlucker oder ein Batteriefresser. Soweit es natürlich aktiviert ist, kann man natürlich auch deaktivieren. Also ich glaube, das wird sich so aufheben. Ist meine Vermutung. Da wird sich nicht viel bei tun.
Ja, solange die Laufzeit nicht kürzer wird als vorher, ist bei mir alles okay.
Ja, und True Tone ist auch so eine Sache, das ist halt nicht für jedermann was. Muss mal gucken, ob man damit klarkommt.
Ja, alle. Viel Erfahrung habe ich schon mit True Tone jetzt auch nicht, ja, aber das wäre auf jeden Fall auch schon ein Grund, zu dem Gerät zu greifen. Ja.
Alle für mich.
Ja. Was natürlich doof ist, wenn du es mobil gewohnt bist und dein externer Monitor zu Hause kann es halt nicht.
Ja, das ist nicht so ganz richtig, weil es kommt drauf an, was du für einen Monitor hast.
Genau, ja.
Da hast du mir ja schön goldene Brücken gebaut. Ja, weil es gibt nämlich eine Information, dass wir auch True Tone an externen Geräten nutzen können, zumindest wenn man ein aktuelles MacBook der 2018er Serie hat. Nämlich, es gehen die Ultrafine 5K und 4K Displays von LG und, was ganz Nostalgisches, ein Thunderbolt Display, also das alte Thunderbolt Display von Apple, besser gesagt, es gibt nur ein Thunderbolt Display von Apple, das funktioniert damit auch. Das Thunderbolt Display hätte ich, fehlt mir noch das 2018.
Ja, man musste ein Cross-Upgrade machen. Nee. Obwohl, so krossig wäre es ja, obwohl, kommt drauf an, wenn du zum 13er...
Aber ich hätte ja auch den Ultra-Fine, also den habe ich ja auch, also von daher...
Der feine Herr Tobi wieder, der hat ja die ganze Hütte Sinn. Mit Technik vollstehen, ja.
Nee, so schlimm ist es nicht.
Wer war das Technik, die begeistert?
Technik, die begeistert war doch...
Vorsprung durch Technik war Audi, oder?
Es war Audi.
Technik, oh, scheiße, müssen wir das jetzt als Werbung kennzeichnen?
Da muss man aufpassen.
Ja.
Okay, aber es
geht wir müssen hier so ein Tag machen, Dauerwerbesendung.
Ja, aber akustischen Tag ist doof, wenn das die permanent so im Hintergrund ist. Dauerwerbesendung.
Ja, genau. Das wäre natürlich doof. Das kann man
so schlecht machen im Podcast. Ne?
Ja, da hast du auch wieder recht. Ja.
Ja. Gut, und wir haben Bluetooth 5.0 in den Geräten.
Genau.
Das ist auch sehr schick und ja, ich denke, das sind so die Feinheiten, die wir jetzt gesehen haben. Aber was in den letzten Tagen noch so durch die Medien ging, ich weiß nicht, ob du die großen Pros gesehen hast, die Geräte getestet haben. Das Ding wird ziemlich, also die High-End-Version mit dem i9 Prozessor wird ziemlich schnell runtergetaktet. Das heißt, die maximale Performance wird gar nicht dauerhaft ausgenutzt, weil das Ding einfach zu warm wird. Und da gab es ja die schönsten Videos von den größeren amerikanischen Tech-YouTubern, die das gesehen haben, dass das teilweise nur 10, 20 Minuten in der vollen Performance läuft. Und dann schaltet es sich wieder runter auf 2,4, 2,2 Gigahertz. Und da gab es ein paar schöne Statements dazu, dass das ein generelles Architekturproblem ist. Das ist eigentlich derzeit, egal welches Notebook man nimmt, die Prozessoren gar nicht dazu geeignet sind, dauerhaft in so einem kompakten Gehäuse durchzulaufen. Egal, ob man jetzt ein Dell nimmt, ob man jetzt ein Apple-Produkt nimmt, das ist einfach ein Wärmeproblem, ein thermisches Problem, was auf von den Prozessoren herkommt. Da kann man halt machen, was man will im Moment. Da geht halt nicht mehr. Allerdings gab es dann auch dieses eine sehr sehr schöne Video, wo er geschrieben hat, dass Apple sich mit den Dings sehr schnell runtertaktet, wo andere Geräte halt noch weiterlaufen. Und man halt sich genau überlegen muss, ob das Gerät wirklich in dieser Ausbaustufe das überhaupt bringt, was, was draufsteht.
Ne? Genau, die Frage ist, wenn du zum Beispiel ein großes Final Cut oder einen großen Final Cut Export hast, also nicht nur irgendwie ein paar Minuten, die das Ding rendert und exportiert, sondern wirklich ein großes Projekt auf dem Gerät und mobil irgendwo machst und dann am Exportieren bist, wie wäre der Zeitvergleich dann zu einer eventuell kleineren Prozessorversion? Das wäre mal interessant zu wissen.
Ja, ja, wenn er sich natürlich sowieso runtertaktet, genau, dann, das ist die Frage. Und, ja,
wie viel würde dann Projekt X auf dem High-End-Top-Gedöns-Rechner MacBook Pro 15 Zoll brauchen im Vergleich zu einer Nummer kleiner? Ja, das wäre dann echt die Frage. Genauso würde mich da mal ein Vergleich interessieren von einem MacBook Pro, von einem vergleichbar ausgestatteten Dell oder einem anderen Hersteller, am besten 2-3 Geräte, die dann Final Cut kannst du jetzt schlecht vergleichen, aber die dann mit Adobe zum Beispiel da einen Export machen würden. Das wäre auch mal interessant zu wissen.
Ja.
Und dann den Vergleich noch zu Final Cut, weil das ist ja dann wieder optimiert an die Apple-Architektur, ja. Dass du dann dasselbe Projekt nochmal in Final Cut dann rausrenderst. Das wäre dann auch nochmal ganz interessant.
Und die Frage ist halt wirklich, wenn man jetzt wirklich diesen i9 benötigt und nicht unbedingt das Ding mobil benutzen muss, ist man denn nicht beim iMac Pro besser aufgehoben aufgrund der thermischen Struktur oder der thermischen Architektur von dem Gerät?
Einmal das, und die Frage wäre auch, es gibt ja auch durchaus so aktive Kühler für unter einen Laptop. Inwieweit könnte sowas zum Beispiel noch helfen?
Ja, ich hab jetzt vor ein paar Stunden gesehen, dass auf Instagram iJustine quasi gerade die Dinger in den Kühlschrank gepackt hat, die MacBooks. Und quasi mal guckt, was dann passiert. Das wird, also gefühlt dieses thermische Problem, in Anführungsstrichen Problem, das wird gerade in den Staaten jetzt richtig hochgekocht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Frage ist auch, was kann Apple da anhand von Updates noch eventuell ändern, wenn sie sehen, an den Werten, die sie jetzt einfach daraus auch kriegen, dass die Geräte jetzt draußen im Markt sind und dann auch entsprechend genutzt werden, was kannst du da eventuell noch ändern an der Kurve, bis es zur Drosselung kommt?
Du kannst höchstens noch was am Management der Lüfter verändern, dass dann...
Genau, entweder das oder aber du sagst dann, okay, der wird doch nicht so schnell so extrem heiß, der kann von mir aus nochmal 5 Minuten länger auf der Leistungsstufe laufen und macht dann draußen erfahrungsgemäß nur 1 Grad heißer, oder wird nur 1 Grad heißer oder so. Und das geht nicht so auf die Lebensdauer. Dass du dann sagst, okay, dann hauen wir per Firmware die Steuerung nochmal entsprechend raus, dass er halt nicht so früher drosselt. Ja. Das ist halt wieder die Frage, inwieweit kann das, oder wäre es dann auch sicher? Ja, aber da ginge eventuell auch nochmal was. Ja. Muss man halt abwarten. Wobei, mir wäre da auf Nummer sicher eigentlich lieber.
Ja, lieber auf Nummer sicher gehen ist ein gutes Stichwort, da hast du recht. Da ist Apple vielleicht ein bisschen konservativer an die Sache rangegangen bezüglich runterschalten oder den Turbo Boost rausnehmen oder ja, runtertakten in dem Fall, genau. Ja, aber muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt ein i9 in einem mobilen Gerät braucht oder ob es nicht stationär das auch tun würde in einem iMac Pro,
genau. Ja. Genau.
Schauen wir mal.
So, hast du noch was zu den MacBook Pros?
Zum heutigen Stand bisher nichts.
Gut, aktuelles. Dann was ganz anderes. Ja. Wir haben ja in der Vergangenheit auch öfter mal über E-Autos gesprochen. Mhm. Und ich bin jetzt über einen Artikel gestolpert, da ging es um das Skoda Vision E. Hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen gehabt, die Vorstellung von dem Konzept. Jetzt ist ein Artikel bei Mobile Geeks erschienen gewesen, jetzt gerade in die Tage, dass ab 2020 das Auto in Serie kommen soll. Finde ich eigentlich sehr spannend, vor allem 2020 ist ja auch nicht mehr so lange hin. Preise, ja, das Ding soll irgendwo ab 32.000 Euro losgehen. Und Reichweite, ist ja halt die Frage, beinhaltet der Preis dann, oder haben sie nur eine Batterie im Angebot, oder ist das dann die kleinste Batterie? Weil die Reichweite soll irgendwo so um die 450, 480 Kilometer liegen, was natürlich auch schon mal eine vernünftige Ansage ist. Optisch gefällt er mir von den Rendern her ganz gut von außen, innen drin. Aber ich denke mal, so wird er in Serie auch nicht kommen, ja, wie sie den in der Studie gezeigt haben. Alleine die Sitze, das ist, denke ich mal, nichts, was Serie entspricht. Von daher besteht da noch Hoffnung. Ansonsten auf jeden Fall auch von einem, in Anführungszeichen, deutschem Hersteller, doch interessantes Elektroauto. Ja. Vor allem würde mich mal interessieren, wie viel Entwicklung von VW da mit drin steckt.
Das ist eine gute Frage.
Und warum kommt der nicht als VW? Warum wird es ein Skoda? Ja. Wenn das im Konzern schon so weit ist, dass es 2020 in Serie gehen soll. Die andere Frage wäre auch wieder, was bedeutet Serienproduktion? Ist das so ein Ding, was im Auftrag für Skoda gefertigt wird, wie es ja Jaguar ja auch mit dem E-Pace macht? Der wird ja auch nicht von Jaguar gebaut. Oder machen sie es wirklich selbst? Ja.
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es halt selbst machen, weil ja, wie gesagt, Skoda zum VW-Konzern gehört und da natürlich in-house eine Menge Know-how vorhanden ist in diesem großen Zusammenschluss von verschiedenen Marken. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es machen. Warum es jetzt Skoda macht, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist eine gute Frage, warum es nicht VW direkt macht. Normalerweise ist es so, dass der Mutterkonzern immer vorlegt und dann Skoda oder auch die anderen Brands wie Seat etc. dann nachlegt mit Innovation oder mit Technik. Ne? Das ist eine gute Frage.
Ja. Aber auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, sehr spannend, dass es jetzt relativ zeitnah ja schon kommen soll. Ich bin mal gespannt, wie dann letztendlich wirklich die Serienwerte und auch die Optik sein wird. Und ob das bei dieser Preisgestaltung bleiben kann oder bleiben wird und ob der Preis eventuell sogar netto war, könnte auch sein, der da im Raum steht.
Also optisch gefällt er mir ausgezeichnet. Also wenn, also von außen ganz, ganz schön. Also es ist ein sehr schönes Fahrzeug.
Zumindest mal von der Seite, Front, gerade mit dem Licht. Wie gesagt, deswegen, ich denke nicht, dass das Ding genauso in Serie gehen wird, wie die Studie ist. Da wird sich noch ein bisschen was tun. Aber ansonsten.
Und das Heck erinnert mich so ein bisschen an BMW, also so ein bisschen vom X6 hinten, so ein bisschen.
Ja, mittlerweile erinnern ja eigentlich alle Autos irgendwie an.
Ja, aber auch die Lichter hinten sehen verdächtig nach BMW aus, finde ich. Also die Rückleuchten. Und er scheint auch zumindest hinten Suicide Doors zu haben, wenn ich das so vom Rendering richtig erkennen kann, wo der Griff halt sitzt, der Türgriff. Also die Hecktüren gehen quasi verkehrt rum auf.
Zumindest mal zieht sich diese Chromleiste, wenn es denn Chrom sein soll, in der Leiste, bis in die Tür durch. Ich denke nicht, dass es jetzt, obwohl ich kenne jetzt die Studie so nicht, aber dadurch, dass sie ja keine B-Säule hat, kann das durchaus sein.
Ja. Das bietet sich natürlich an, wenn man keine B-Säule hat, solche Türen einzubauen. Und es ist natürlich auch bequemer einzusteigen. Man hat natürlich auch mehr
Platz. Das war ja auch gerade von der Studie halt so ein Argument. Aber wie gesagt, inwieweit das dann kompatibel ist mit der Serienproduktion.
Ja, aber
Ja, wo hast du denn heute in einem Serienfahrzeug noch Suicide Doors?
Bentley und Rolls-Royce machen das, glaube ich.
Ja, das sind auch die einzigen. die kleine Suicide Door, die BMW mal in dem, sag mal.
i3?
Nee. Achso, doch, der i3 hat es auch, genau. Ja. Und Mini, der
Clubman.
Der Clubman, der alte, hatte das noch. Wobei mir der neue Clubman auch wesentlich besser gefällt als der alte. Nicht nur, weil es ein neueres Auto ist, sondern generell vom Konzept her finde ich den neuen Clubman auf jeden Fall besser gelungen als den alten. Wobei das schon sehr, sehr interessant war, was sie damals halt mit dieser Suicide Door gemacht haben. Ja.
Aber ich glaube, der hatte nur auf einer Seite eine Suicide Door, kann das sein?
Genau, der hatte generell nur auf der einen Seite diese eine Tür, zu alle hinten, zum quasi als Einstiegshilfe. Ja.
Ja, interessant. Es gab doch, glaube ich, auch mal ein Opel, die das hatten vom
Papier. Ja, ich meine ja jetzt aktuell, was in Serie gefertigt wird.
Ja, nee, also jetzt nicht ganz lange her, sondern so 4, 5 Jahre war das, glaube ich, her, wo der Opel rauskam mit diesen Türen ohne B-Säule quasi. Ja.
Ah, das war aber eine Schiebetür, oder?
Nee, das war, glaube ich, auch eine Klapptür, also zwei Klapptüren.
Ja, weiß ich nicht mehr. Ach, war das so ein Minivan?
Ja, das war so.
Irgendwas in die Richtung oder so ein kleiner Van? Das kann sein, ja.
Rädern, ja.
Das könnte eventuell sein, aber da bin ich jetzt auch, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie das war bei dem. Ja. Nee, aber Suicide Door ist interessant, aber irgendwie, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so in Serie geht.
Ja.
Weil es ist dann doch nicht so optimal für, sagen wir mal, den Markt draußen. Oder auch nicht so gefragt jetzt für den Markt draußen. Es wäre natürlich auch nochmal ein Argument für den Skoda, ja, weil es einfach was anderes ist. Aber ja, muss man einfach mal abwarten. Es ist ja noch ein bisschen hin. Mal gespannt, wenn es dann so in die Serienproduktion geht, was dann so die ersten Modelle, die dann auch wirklich so in der Erprobung sind, dann hergeben, beziehungsweise dann, wie sie genau aussehen werden. Weil von der Karosserieform, denke ich mal, ist der schon, oder könnte man den so auf jeden Fall auch in Serie direkt bringen?
Ja, also der unterscheidet sich jetzt nicht großartig von anderen Fahrzeugen, die es derzeit schon gibt.
Ja.
Also ist ein gefälliges, zeitgemäßes Design, finde ich. Ja, schauen wir mal.
Genau. Noch eine kleine Auto-News, allerdings dann mehr was wahrscheinlich für dein Lego-Herz. Und zwar der James Bond Aston Martin DB5 wird als Lego Expert Creator Set kommen.
Ja, ich weiß.
Du weißt, gut. Ich habe es mal
eine Pressemitteilung bekommen von
dir. Ja. Oh, wieder? Ah, die hast du gelesen?
Die habe ich gelesen.
finde ich ja äußerst gelungen, das Modell, muss ich wirklich sagen. Den Wagen an sich fand ich auch als Bond-Auto jetzt nicht so prickelnd. Okay, da ist natürlich auch schon, oder der Bond-Film, beziehungsweise das Auto hat ja auch entsprechend schon Jahre auf dem Buckel. Ja, aber ich fand es jetzt so als Bond-Auto auch so über die kompletten Filme jetzt gesehen nicht ganz so prickelnd, ist jetzt nicht so mein Bond-Auto, aber als Bausatz finde ich den ganz spannend.
Aber du wirst lachen, das war der meiste, wie soll ich das sagen, das Bond-Auto, was am meisten als Modell verewigt worden ist. Es gab von der Firma Gorgi. Gorgi ist ein großer britischer Hersteller von Modellautos. Gab es ein Fahrzeug, das hatte auch diese Gadget-Funktion quasi mit diesem
mit dem Maschinengewehr.
Schleudersitz
vorne,
den Rammbügel, der sich rausfährt. Maschinengewehr kommt neben den Lichtern vorne raus und hinten die Schutzscheibe, die sich hochfährt für Schusssicherheit an der Heckscheibe. Mhm. Und das konnte dieses Gorgi-Fahrzeug. Das hatte ich mal als Kinderspiel.
Hatte das auch drehbare Nummernschilder?
Nee, das nicht. So filigran war es nicht.
Schade.
Aber diese Gadget-Funktionen, die finden sich ja auch zum größten Teil in diesem Lego-Modell
wieder. Genau.
Mhm. Zumindest der, auf jeden Fall der Schleudersitz.
Genau.
Und das Ding hat schon einen gewissen Reiz, das Modell, dass man das auch alles in so einem kleinen, kompakten Modell unterbekommt.
Ja, vor allem zum selber bauen, das ist so geil.
Das ist sehr, sehr schön, ja. Ich bin mal gespannt, wie lange da meine Bauzeit ist, weil es ist
Willst du bestellen?
Es ist, sagen wir mal so, es ist ein Pressesample unterwegs, sagen wir
mal. Ach, noch besser. Er braucht noch nicht mal kaufen. Wobei, so teuer finde ich das Modell gar nicht.
149 € ist für ein Creator-Modell eigentlich schon über dem normal, also wenn man jetzt mal so vergleicht aus der Creator-Serie, es gab ja diesen T1-Bus aus der Creator-Serie, der nach meiner Meinung viel mehr Teile hatte, wahrscheinlich nicht so viele Funktionen, der war günstiger im Startpreis, der war bei 99 €, also da geht man mit diesen 150 schon so ein bisschen nach oben.
Ja, wer weiß, was wieder die Bond-Lizenz gekostet hat. Ja.
Eben, das ist nämlich das Problem, wo ich vorhin auch mit jemandem drüber gesprochen habe. Der hat gesagt, das ist ja letztendlich nur Plastik, ja, aber die Lizenz kostet auch Geld.
Letztendlich nur Plastik, ja, die alleine, wenn du da nicht auf Standardteile zurückgreifen kannst, musst du auch erstmal die Form bauen.
Ja.
Die Dinge wachsen ja nicht auf dem Baum und da sind ja Teile dabei, die sind nicht Standard-Lego, ja.
Das ist das Problem. Und sie versuchen natürlich immer auf größtmögliche Produkte zurückzugreifen, die sie sowieso im Portfolio haben. Aber gerade bei so einem Auto mit den Formen etc. ist es halt nicht möglich, komplett alles aus dem Bausteine-Portfolio zu nehmen. Das ist halt so. Aber auf jeden Fall ein gelungenes Modell. Und ich denke, da wird es einige Leute geben, die das kaufen. Wurde auch sehr gehypt. Also natürlich ist das wieder nur so eine Bubble-Geschichte. Also in meiner Bubble wurde das Ding natürlich durch die Gegend geschmissen wie verrückt.
Ja, ich verfolge Lego Creator leider viel zu selten. Meistens, wenn ich das mitkriege, ist alles schon weg.
Ja, und dann gehen die Preise natürlich nach oben. Dieser T1-Bus, der wird teilweise auch gehandelt, jenseits von Gut und Böse. Das ist wohl wahr. Aber Lego scheint auf britische Modelle zu stehen. Wir hatten ja den Mini, den Classic Mini, in diesem Racing, British Racing Green. Das ist auch ein sehr schönes Modell. Wir hatten den London Street Bus, diesen Doppeldecker. Das war so das letzte Creator-Modell. Also die sind so ein bisschen in Britannien zu Hause, habe ich das Gefühl, mit vielen Modellen.
Ja. Alle Lego-Modelle, was mir ja auch sehr gut gefällt, wo ich aber ganz schnell, oder wo mir meine Vernunft gesagt hat, no way, José, ist der Bugatti Chiron.
Ist eine Technik, Lego-Technik, ja, ja, ja.
Ja, den kriegst du ja auch, aber der kostet ja... Boah, Freunde.
Weit, weit über 300 Euro. Ja. Ich glaube 399 oder 349.
Ne? Ja. Und das ist mir dann doch zu viel.
Aber was mir noch besser gefällt, ehrlich gesagt, ist der Porsche GT3, dieser Orange. Ne? Der ist natürlich auch schön.
Ja.
Aber natürlich würden sich auch beide Fahrzeuge in der Vitrine gut machen. Ne?
Ja, da würde sich einiges gut machen in der Vitrine.
Ja. Also Lego Technik hat sehr viel interessante Modelle und früher war es halt so die urtypischen Lego Modelle, also die urtypischen Lego Technik Modelle, dass sie halt sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr technisch waren, dass man wirklich nur so die technische Funktion hatte, wie der Name schon sagt. Und heute, das beste Beispiel ist dieser Bugatti Chiron, sehen sie ja nur noch wirklich aus wie das, also da hat man sich jetzt schon angenähert an ein richtiges Modellauto und ist von diesem Technikcharakter weggegangen, mehr oder weniger.
Ne? Ja, wobei, wenn du mal überlegst, das Ding ist ja auch über 50 Zentimeter lang, ne? Da hast du ja auch wirklich ein Modell, was entsprechend groß ist. Ne?
Ja, ja.
Schon
da hat man was zu bauen, das ist richtig.
Ja, ja. Da bist du eine Zeit lang beschäftigt, vor allem du musst ja den Motor zusammenbauen, ja, das ist ja nicht nur einfach, dass der von außen aussieht, sondern du hast ja wirklich dann
ein bisschen was zu basteln. Das ist ja auch schon bei Lego Tradition mit dieser Funktion. Damals gab es ja diese ersten Lego Chassis, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das waren so die ersten Modelle, wo du quasi diese richtige Schaltung hattest, ein Getriebe, einen Motor hattest.
Ja.
Das war so mein erstes Lego Technik Modell, was ich hatte. Da gab es dann die Standardversion, wo wirklich nur das nackte Auto war, die Lenkung und die Sitze. Und dann ein paar Jahre später kam dann schon, wo auch die Karosse oben mit ein bisschen drüber war, wo man auch schon mehr sehen konnte, dass es sich um ein Auto handelt. Da gab es verschiedene Abstufungen dieses klassischen Chassis-Modells. Naja. Dieses Chassis haben auch viele Fahrschulen als Probeauto, wie funktioniert eine Gangschaltung etc. dann später auch verwendet, habe ich gesehen. Ja, es ist das Lego. Das lässt einen nie so richtig los.
Ja, aber die Preise.
Ja.
Also wie gesagt, der Chiron jetzt. Der DB5, da finde ich noch ganz okay. Ja, vom Preis her. Als Bond-Fan könnte man das mal machen. Ja, wobei da wieder die Frage wäre, würde mich dann freuen, wenn andere Bond-Autos auch noch kämen als Modellbausatz. Aber mein Gott, alles jenseits der, sagen wir mal, 199, 249, da wird es dann schon, jenseits der 199, sagen wir mal, da wird es dann für so eine Sache schon, also für mich zumindest mal grenzwertig. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, der DB5 ist ja um einiges kleiner. Als der Chiron. Ja, das ist wirklich ein großes Modell. Ja.
Ja, ja.
Kriegst du ja auch viel Plastik fürs Geld.
Ja, viel Kunststoff. Das hört sich besser an als Plastik.
Hochwertige Kunststoffe.
Ja. Das steht außer Frage. Also, die haben da wirklich einen sehr, sehr guten Kunststoff. Ja. Wenn ich mal meine ganz alten Lego-Bausteine angucke, wie farbecht die noch sind und wie strapazierfähig die sind, die schmeißt du einmal in die Waschmaschine und dann danach sind die wieder wie neu. Also, da ist alles top. Ne? Natürlich gibt es auch weiße Steinchen, die dann mit der Zeit ein bisschen vergilbt sind. Da gibt es das ein oder andere Steinchen, was schon gelitten hat. Aber wenn man jetzt
Wobei selbst die, wenn du die entsprechend behandelst, kriegst du die auch
ja, da
wieder hin. Aber das ist bei den kleinen Teilen, ich weiß auch nicht. Ja, dann.
Ja, darf man natürlich nicht einzeln in die Waschmaschine stecken, sondern einen Stoffsack stecken. Ja,
genau, muss sich natürlich dann auch lohnen von der Menge her. Da muss natürlich dann hier aus der ganzen Nachbarschaft die Steine. Oder aber Spülmaschine einfach mal mit ausprobieren.
Nee, ich habe es immer so gemacht, ich habe ein Stoffbeutelchen genommen, den zugemacht und dann in die Maschine. Genau. Das hat immer ganz gut geklappt.
Den Wäschebeutel der Frau geklaut.
Ach ja, so ist es. Aber wo wir gerade bei großen Dingen sind und großen Modellen sind.
Wie kommst du jetzt von Frau auf?
Okay. Nee, nein. Dräng mich jetzt nicht in eine Ecke, in die.
Nein, Entschuldigung. Ja.
Lass uns doch über
Hier liegt noch Schokolade.
Externe Grafikkarten sprechen.
Ja, gerne. Ja, da hatten wir ja kurz eben vor der Aufnahme schon mal drüber gesprochen. Da habe ich noch einen Scherz gemacht.
Hast du gesagt, ob es in den Shownotes steht, ne?
Nee, da wusste ich dann noch nicht mal, dass es in den Shownotes steht. Da.
Ja, eben. Aber wie konnte ich das vergessen? Ich Nein, die Firma Blackmagic hat in Zusammenarbeit mit Apple eine externe Grafikkarte oder wie man so schön sagt, eine eGPU rausgebracht. Und das Ganze nennt sich halt passenderweise Blackmagic eGPU. Und was mir sehr gut gefällt, ist erstmal das Design. Das polarisiert ein bisschen, aber es ist nach meiner Meinung sehr gelungen und hat eine gewisse, ein gewisses wertiges Erscheinungsbild.
Als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, die machen jetzt in PC.
Also du meinst Alienware? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Alienware-Gehäuse.
Ja, auf jeden Fall sieht es aus wie ein PC. Ja, oder wie ein PC-Gehäuse. Ja. Ich habe echt gedacht, die würden einen kompletten Rechner da anbieten.
Ja, könnte man denken. Ist auch einiges drin. Nämlich eine ganze Grafikkarte, ein Netzteil.
es ist ja fast eine. Ja.
Naja, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie das Netzteil halt intern verbaut haben. Man hat halt nur einen klassischen Kaltgerätestecker, den man dort einsteckt und das Ding ist ready to run. Und wir haben eine Radeon Pro 580 verbaut mit 8 GB DDR-RAM, GDDR-RAM 5. Ja. Und wir haben dementsprechend HDMI, eine HDMI-Schnittstelle, viermal USB 3.0 mit der A-Steckerformat und Thunderbolt 3 Schnittstellen. Das macht nach meiner Meinung auch schlanken Fuß, weil USB-Schnittstellen, das ist ja immer so das, also die klassischen USB-Schnittstellen, was man so vermisst an den MacBooks und MacBook Pros. Und das Schöne ist, 85 Watt Netzteil, das heißt, wir können quasi das Netzteil verwenden, um auch das Gerät, das MacBook aufzuladen, sowohl das 13er als auch das 15er. Macht das zu einem sehr runden Gerät, finde ich. Also auch wenn es Grafikkarten gibt, die durchaus noch mehr Leistung im Kessel haben, ist es aber eine Lösung, so eine All-in-One-Lösung, die einfach nach meiner Meinung rund ist. Man hat kein großartiges Gehäuse, weil man sich noch die Grafikkarten reinfrickeln muss und basteln muss. Man hat also, denke ich, so eine Plug-and-Play-Lösung. Und finde ich ein gelungenes Produkt, so von den technischen Daten und von dem, was man da so sehen konnte. Testen konnte ich es bisher noch nicht, aber wenn alles gut geht, werde ich auch das Ding mal testen dürfen. Ja. Ja, das, was man so bisher gesehen hat. Exklusiv wird das Ding derzeit nur bei Apple verkauft. Ich glaube, das wird auch so bleiben, vermute ich mal. Zu einem Anschaffungswiderstand von 699 Euro. Ja. Also 700 Euro. Ja.
Was natürlich schon für eine Grafikkarte trotz Gehäuses viel Geld ist.
Das ist ein bisschen mehr, als wenn man sich das einzeln zusammenstellen würde, sicherlich.
Aber das Gehäuse an sich ist ja auch schon
Aber wenn du sexy. Dir ein anständiges Gehäuse kaufst, liegst du auch schon zwischen 300 und 400 Euro je nach Hersteller. Und die sind auch teilweise noch ein bisschen größer.
Mich würden mal Bilder von dem Ding innen drin interessieren. Das würde ich gerne mal auseinandernehmen.
Ja, ich vermute aber mal, das wird keine Standard-Grafikkarte sein, die man einfach rausnehmen kann. Das wird proprietär verbaut sein, das Ganze. Und das wird, ich sag mal so, Apple hatte die Finger im Spiel. Das Ding wird nicht sein oder so einfach nicht zu öffnen sein.
Das käme mal auf einen Versuch an. Einmal schön Heißluftföhn und Spachtel.
Ja, okay.
Das, wahrscheinlich.
Könnte man.
Könnte sein, ne? Ich sehe jetzt hier auch irgendwie nicht groß Schrauben.
Ja.
An dem Ding.
Ich weiß es nicht.
iFixit?
Die werden das bestimmt in die Finger bekommen, auf jeden Fall. Es gibt ja auch schon einige deutsche YouTuber, die sich das Ding da geshoppt haben und die das auf jeden Fall schon mal ein Unboxing gemacht haben. Und,
what?
Ja.
Ich gucke zu wenig deutsche YouTuber.
Ja, es ist ja schon, kannst du offiziell kaufen bei Apple schon. Das Ding ist ja lieferbar. Ne? Ist jetzt
ja
nicht so,
dass
es.
Aber ich, wie gesagt, ich verfolge zu wenig. Obwohl Technik-YouTube oder gucke ich ja momentan eh wenig.
Ja, ich gucke jetzt auch nicht jedes Video, aber das hat mich halt gecatcht. Okay, das habe ich mir angeklickt, und mir angeschaut, weil es halt genauso das war, was in meinen.
War das nicht Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can?
Ja, mit Tom Hanks, aber jetzt bist du ganz weit weg.
Ja, nee.
Ich habe gerade überlegt, was hat Leonardo DiCaprio mit.
Ups, die Feuerwehr bei uns. Die Sirene geht gerade los.
Ja. Gut. Dann haben wir doch über das Teilchen gesprochen. Mehr kann man da im Moment auch nicht zu sagen, weil wir beide haben es noch nicht getestet. Und im Lieferumfang ist immerhin ein USB Thunderbolt 3 Kabel enthalten. Immerhin.
Ohne geht's schlecht.
Naja, aber es gibt Hersteller, die haben das noch, die haben es nicht dabei, da muss man das noch teuer bezahlen und kaufen. Ne? Ich höre deine Begeisterung.
Nee, ich frage mich gerade, was hier bei den Kollegen von der Feuerwehr wieder los ist. Die Nacht war schon mal Einsatz.
Immer wenn wir podcasten, kommt die Feuerwehr.
Okay. Naja, und das kann ja auch, alles ist ja das schönste Wetter hier bei uns. Die haben ja für morgen erst nochmal ein Gewitter gemeldet.
Ja.
Keine Ahnung.
Wir haben im Norden wahnsinnige Trockenheit und das soll auch die ganze nächste Woche noch so weitergehen, auf jeden Fall.
Bei uns hier auch.
Die schimpfen Mord und Brand im wahrsten Sinne des Wortes.
Mein Rasen hat den Wachstum eingestellt und sieht auch nicht mehr ganz so lustig aus.
Ja.
Wir waren ja hier fast 2 Wochen oder 10 Tage weg, also das merkst du schon, dass dem Wasser fehlt. Und was ganz übel bei uns aussieht, sind die Himbeeren. Brombeeren, ja, das fehlt einfach alles, denen war es zu trocken. Wobei, man muss sagen, Kürbis und Zucchini sind sehr gut.
Ja,
wobei die ja eigentlich auch ordentlich Wasser brauchen.
Auch die ganzen Obstbauern, die freuen sich auch über die Wärme, also die Obstbauern im alten Land in Hamburg, die freuen sich sehr über die Wärme. Allerdings habe ich gestern eine Reportage gesehen, dass die Äpfel teilweise schon Brandschäden bekommen, weil es halt wirklich zu viel Sonne ist.
Äpfel, je nach Sorte, sind teilweise schon früh dran. Was für eine Obstsorte war das denn, was die eine Kundin von meiner Frau ihr eimerweise mitgegeben hat? Es waren keine Mirabellen.
Zwetschgen?
Nee. Auch gelb-orange. Ich muss, keine Ahnung, ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, meine Frau hat heute noch Marmelade gekocht. Nom, freue ich mich auch schon drauf. Aber die hat auch gesagt, so viel wie von dem Zeug hatte sie so viel wie dieses Jahr hatte sie die letzten Jahre nicht am Baum. Ja. Und da habe ich auch dran gedacht, okay, bei uns die Himbeeren und Brombeeren und auch die, die waren ja vorher reif, die Johannisbeeren, das war ja alles nicht so doll dieses Jahr. Aber andere Sachen anscheinend.
Ja. Naja, gut, wir können es nicht ändern. Es ist immer, entweder schüttet es wie aus Eimern und man hat
Überschwemmungen. Ja, du hast echt die Extreme dann, ja.
Ja, das ist alles Käse. Na gut, wir können es nicht ändern.
Genau. Apropos. Gut.
Ja.
Hast du denn noch was?
Ich habe seit langem mal wieder ein Gadget dabei und es ist wirklich dabei, weil es
ein... Was Kleines?
portables Gadget ist und es ist relativ klein. Es muss jedenfalls so klein sein oder so groß sein, dass 2,5 Zoll Festplatten reinpassen, weil es ein RAID-System ist und dazu braucht man ja mindestens 2 Datenträger, um dementsprechend einen RAID-Verbund herstellen zu können. Und das Ganze nennt sich LaCie Rugged RAID Pro. Pro ist in dem Fall eine Erweiterung oder eine Produktablösung.
Wer ist denn LaCie?
ein Freund unseres kleinen Freunde-Radios. Freunde-Radios, mein Gott. Da hau ich heute wieder was raus. Ja, LaCie. Jedenfalls habe ich ja jetzt quasi von fast alle Rugged-Produkte der Firma LaCie hier besprochen und auch das jüngste, der jüngste Spross aus dieser Familie, der liegt hier auf dem Tisch. Und das ist, wie gesagt, die Rugged RAID Pro. Und es gab, wie gesagt, die RAID-Serie, die Vorgängerversion. Und die haben das jetzt ein bisschen aufgebohrt und haben das Ganze Pro genannt. Das Kind braucht hier einen Namen. Das Ding hat ein Fassungsvermögen, wenn man es im Stripe benutzt, von 4 Terabyte. Sprich, es sind 2x2 Terabyte Seagate-Platten verbaut, 2,5 Zoll Platten. Seagate deswegen, logischerweise, weil Seagate der Mutterkonzern ist. LaCie ist ja dann in Seagate aufgegangen, sozusagen. Wir haben hier eine USB-C-Schnittstelle, wir haben aber auch gleichzeitig ein USB 3.0-Kabel für den älteren oder für den A-Anschluss dabei. Also sowohl die älteren Geräte können damit verbunden werden, als auch die aktuellen USB-C-Geräte. Wir haben die übliche Schutzklasse, in dem Fall die IP54-Schutzklasse. Das Ding muss ja seinen Namen alle Ehre machen, dementsprechend rugged. Das bedeutet wasserdicht und staubgeschützt. Garantiert von einer Fallhöhe von 1,2 Meter soll dem Ding dann nichts passieren. Das beinhaltet quasi die Schutzklasse und eine Druckbelastung von 1000 Kilo. Ja, das sind so die Eckdaten, die so grob in dieser IP54-Geschichte inkludiert sind. Wir haben 3 Jahre Herstellergarantie. Und wie gesagt, 4 Terabyte in der Datengröße. Wir können einmal den Mirror Mode einschalten. Dann wird quasi die 2 Terabyte Geschichte auf die andere 2 Terabyte gespiegelt oder einmal den Performance Mode. Und wir haben halt volle 4 Terabyte zur Verfügung. Dann wird natürlich auch der Datendurchsatz etwas höher. Ich persönlich würde aber empfehlen, das Ding im Miro-Mode zu betreiben, also die Daten zu spiegeln, aus folgendem Grund, weil die Pro hat nämlich noch ein kleines Zusatzfeature, nämlich einen eingebauten SD-Karten-Slot und Kartenlesegerät für SD-Karten und man hat dann halt die Möglichkeit, wenn man jetzt unterwegs ist, seine Bilddaten, Videodaten halt auf die Festplatte zu übertragen. Und durch diesen Mirror-Mode hat man natürlich doppelte Sicherheit. Die übertragenen Daten werden dann halt nochmal gespiegelt. Und das ist, denke ich, auch das Hauptanwendungsszenario, was dieser Platte entspricht, nach meiner Meinung. Ich bin unterwegs, habe eine SD-Karte, will die entleeren, will die sichern, will die auf einen Datenträger überspielen. Dann nehme ich halt die RAID Pro und knall da meine Bilder drauf. Und das wird dann nochmal gespiegelt, habe eine doppelte Sicherheit und kann die SD-Karte wieder entleeren, wenn ich, wie gesagt, ein bisschen knapp bin mit der SD-Karten, weil High-Performance-SD-Karten in einer gewissen Größenordnung, die sind natürlich auch nicht ganz günstig und da ist es doch eine interessante Lösung, größere Datenmengen einfach auf so eine RAID Pro zu packen. Das finde ich einen interessanten Ansatz und einen interessanten Workflow. Oder man nimmt die Platte zum Beispiel auch stationär als Backup-Lösung. Man packt da seine Time-Machine-Geschichte drauf und das Time-Machine-Backup wird dann nochmal gebackupt auf dem oder gespiegelt auf einer anderen Platte. Oder man macht einen Super-Duper-Klon oder einen Carbon-Copy-Klon. Mhm. Dafür ist es natürlich auch eine schöne Sache, dass man halt nochmal eine doppelte Sicherheit hat. Da kann man viel spielen mit diesem RAID-System oder man kann da viele sehr sinnvolle Anwendungsszenarien aufbauen, nach meiner Meinung. Ja. Und das Ganze in bewährter LaCie-Qualität. Ja, und das bewährte Rugged-Design, halt dieses sehr ikonische, orangene, gummierte Silikon oder die, ja, gummierte Silikon, ist doppelt gemoppelt, aber diese Silikonummantelung, das ist ja sehr ikonisch, das führt halt Lassie weiterhin fort. Das machen die auch ganz gut so, finde ich, dass sie dem Design treu bleiben, weil man erkennt die Dinger wirklich meilenweit, wenn man jetzt nicht
gegen den Wind ist. Ja, ja.
Ja, also das ist sehr, sehr auffallend. Ja, von daher ist es eine schöne Lösung und eine konsequente Produkterweiterung, finde ich. Und auch der Preis von derzeit 349 Euro für das Gesamtpaket ist, denke ich, gerechtfertigt. Aufgrund dessen, dass man ja wieder diese 3 Jahre Herstellergarantie hat, was nicht alle Marktbegleiter haben, die haben teilweise nur 2 Jahre. Und dieses Secure-Paket, was dementsprechend auch wieder beinhaltet, dass man diese Datenrettungsgeschichte mit inkludiert hat, das ist dieser Service dementsprechend, den man dort abrufen kann von Seagate. Das macht das Ganze zum runden Paket, finde ich. Ja. Also wie immer eigentlich, Lassie kann ich empfehlen. Habe ich jetzt im externen Plattenbereich fast zu 99% nur noch im Einsatz. Und da gibt es halt quasi jetzt nur noch eine Steigerung, dass man die RAID Pro noch als SSD-Version rausbringt. Aber da wird man natürlich preislich auch in andere Gefilde kommen und wahrscheinlich schießt man da so ein bisschen über das Ziel hinaus. Ja. Ja, ansonsten von meiner Seite eine Kaufempfehlung, auf jeden Fall.
Gut.
Ja, schauen wir mal. Gut, ja, dann hätte ich das Gadget heute auch durch. Seit langem mal wieder ein Gadget und dann würde ich sagen, könnten wir heute unser kleines Freunde-Radio schließen.
Genau, das machen wir auch. Bis jetzt, toi toi toi, bis auf diese eine kleine Herzattacke, die ich hier hatte. alles soweit okay. Ich hoffe mal, dass dann jetzt der Upload auch so noch durchläuft und dann ja, muss ich mal gucken, wie das aussieht mit Terminen bei Apple.
Ach so, ja, dein Mac Mini, ja.
Genau, dass die da mal gucken. Entweder, ja, muss man abwarten, wenn er jetzt wirklich zuverlässig laufen sollte die nächsten Tage, so wie ich ihn jetzt zusammengesteckt habe, dann ja, wird er entweder so lange weiter betrieben, bis er wirklich ganz den Geist aufgibt. Und dann muss ich mal überlegen, was ich mache. Oder aber, ja, wobei ich denke schon, eine Reparatur wird nicht, wenn überhaupt, so machbar, nicht so günstig werden von dem Ding. Du hast es ja schon angesprochen mit dem Board. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Lösung. Ne? Muss man halt mal gucken. Vielleicht doch mal entsprechend Software auf dem PC installieren.
Was mir gerade doch spontan eingefallen ist, hast du denn mal versucht, auf eine externe Platte einfach jetzt ein High Sierra oder ein Sierra zu installieren und mal gucken, ob es an der Software aus irgendeinem Grund liegt, dass man mal komplett ein sauberes System hochbootet? Ach nee, geht ja nicht USB.
Ja. Ja, okay, ich könnte ja über das Thunderbolt, das geht ja.
Ja, okay, das würde ich mal ausprobieren. Vielleicht
dann müsste ich da nur noch zusätzlichen Hub mit dran stecken, weil dann gehen mir langsam die Ports aus. Oder mir sind die, ja. Ich habe jetzt keinen freien Port mehr. Also müsste ich noch mit einem, das ist ja.
Ja, aber das wäre halt die Lösung, um festzustellen, ob nicht irgendwo die Software sich verhustet hat in irgendeiner Weise.
Ja, könnte man mal von einem Backup booten, ja, das stimmt.
Das wäre doch eine Lösung.
Ja,
gut. Wir wollen jetzt ja kein Podcast-Troubleshooting machen. Das bringt den Hörern auch nicht viel. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und noch sehr vielen Dank für die iTunes-Rezension. Da haben jetzt auch einige Hörer was abgegeben, ohne dass wir sie aufgefordert haben im Podcast. Das freut uns beide sehr. Wir sind jetzt bei 21 iTunes-Rezensionen. Wir fangen ja jetzt wieder quasi bei Null an. Projekt 500 hat ja beim Apfelklatsch sehr gut geklappt, aber da sind wir ja leider noch weit entfernt beim Geek Café und die Bewertung konnten wir ja leider nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Deswegen freuen wir uns natürlich, wenn da noch ein paar Hörer so ein paar 5 Sterne fallen lassen würden. Das würde uns
doch sehr weiterhelfen. Ein paar Bewertungen, ja, genau. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den Monat die 500 noch voll.
Das wäre sehr schön, aber...
ja, nein, war ein Scherz.
Ich sag mal, wenn wir auf 50 kommen, dann ist das schon eine sehr gute...
Wäre schon eine Ansage, ja.
Ja, klar,
ja. Gut. Aber ja, wobei ich habe jetzt gerade von einem anderen Podcast, von einem anderen deutschen Podcast auch gehört, die sprechen das ja eigentlich regelmäßig an mit Rezessionen und da ist es ja jetzt auch nach der ersten Euphorie und den ersten Hörern, die da dann Bewertungen oder Kommentare abgegeben haben, ist es da jetzt auch schon ein bisschen am Einschlafen. Das sind ja so der Hardcore, die halt das, gerne mal was hinterlassen und der Rest.
Das wird ja auch gerne vergessen.
Hört und hört gerne zu und
die schweigende Mehrheit, wie es so
sozusagen
ist. Das ist halt so. Ne?
Ja. Solange die schreiende Mehrheit nicht böse ist, ist ja auch alles okay.
Ja, das ist wahr.
Okay, aber jetzt machen wir wirklich Ende, Schluss, okay. Aus, lustig.
Aus, Schluss, vorbei.
Genau.
Wir machen jetzt Sperrstunde und machen das Café zu.
Jawohl.
Okay, also bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.